StudiDW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Nachhaltige Entwicklung ist das Thema unseres Jahrhunderts und dabei interessiert nicht nur die Energiepolitik in Deutschland. Die UNESCO hat eine Dekade zu Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgerufen, die bald zu Ende geht. Aber es sind längst nicht alle Ziele erreicht. Was Deutschland und deutsche Unis zur nachhaltigen Entwicklung beitragen, darum geht es heute in StudiDW. Mein Name ist Gabi Reucher. Außerdem stellen wir vor, wie man innerhalb von 5 Minuten eine Wohnung bekommen kann, wenn es klappt, und wie man ausländischen Studierenden deutsche Vorlesungen erleichtern kann. Genau das hat nämlich ein Professor aus Karlsruhe getan. Er hat ein Computerprogramm entwickelt, das Vorlesungen simultan ins Englische übersetzt. Wie das funktioniert und wie das neue System bei den Studierenden ankommt, hat sich Ruth Krause angeschaut.
50 junge Studenten in Sportkleidung und mit kurzen Haaren sitzen im Hörsaal, aufgeklappte Laptops und Blöcke vor ihnen. Einige der Studenten sind vom Ausland zum Studium an das renommierte Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT, gekommen. Evgeny Shin, ein aufgeschlossener Usbeke Ende 20, ist einer von ihnen. Er hat sich bis zum 10. Semester durch sein Studium am KIT durchgebissen. Nicht einfach in einer für ihn fremden Sprache. Evgeny Shin findet das neue Übersetzungsprogramm der Uni Karlsruhe daher richtig super.
Das schwierigste Semester war für mich das erste. Und wenn es dann so ein Übersetzungssystem gegeben hätte, dann vielleicht war es nicht so schwierig gewesen.
Damit für ausländische Studierende wie ihn der Einstieg leichter wird, hat Alexander Weibel ein Übersetzungsprogramm entwickelt. Weibel ist Professor in Anthropomatik, einem Fach, das sich um die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine dreht. Sein sogenannter Lecture Translator übersetzt alles, was der Professor vorne sagt und schickt die englische Übersetzung dann als eine Art Untertitel zur Vorlesung auf die Laptops und Smartphones der Studenten.
Das ist sozusagen das System, das eine simultane Übersetzung von Vorlesungen anfertigt. Ziel des Ganzen ist, dass ein Student in diesem Fall mitverfolgen kann, was in der Vorlesung geschieht. Das heißt, dass man Satz für Satz im Wesentlichen die Übersetzungen im Englischen dann ablesen kann.
Rechner hochfahren, ins Internet gehen, auf der Homepage des Instituts einloggen und fertig. Schon hat man die Übersetzung der Vorlesung in Echtzeit auf dem eigenen Bildschirm. Damit das funktioniert, spricht der Redner in ein Mikrofon. Die Aufnahme wird dann an das Übersetzungsprogramm weitergeleitet. Und das erkennt jedes Wort, das gesprochen wird, transkribiert alles erst auf Deutsch und übersetzt es dann auf Englisch. Auf dem eigenen Rechner kann man es mit einer Zeitverzögerung von wenigen Sekunden mitlesen. In einer Spalte auf Deutsch, in einer anderen auf Englisch. Wie das funktioniert, zeigt Alexander Weibel während der Vorlesung eines Kollegen.
Das Problem, das wir in dieser Situation auch haben, ist, dass es alles in Echtzeit laufen muss, damit die Vorlesung ja simultan beobachtbar bleibt.
Die Übersetzung ist dabei nicht perfekt, aber doch verständlich.
How can we describe the movement? Das ist zwar so als Satzstellung nicht ein schöner englischer Satz, aber durchaus verständlich.
Bald soll es den Lecture Translator an vielen Vorlesungen in Karlsruhe geben. Und nach Weibels Wunsch auch an Unis in anderen Städten. An der Uni Karlsruhe gibt es 15% Ausländer. Viel für Deutschland, aber doch wenig im internationalen Vergleich. Weibel möchte gerne möglichst viele talentierte ausländische Studenten anlocken.
Das ist natürlich ein enormer Brain Gain, wie man so sagt, dass man die intelligentesten, kreativsten Leute aus der ganzen Welt zusammenbekommt. Und das ist letztendlich unser Ziel, dass wir das hier für Deutschland dann auch verbessern können.
Deshalb die Vorlesung komplett auf Englisch zu halten, ist für Herrn Weibel aber nicht erstrebenswert. Der Lecture Translator ist also eine Art Überbrückungstechnologie. Ein guter Kompromiss. Alle Herausforderungen der Kommunikation kann er aber nicht lösen, denn ein paar Dinge sind nur schwer zu übersetzen. Humor zum Beispiel, sagt Evgeny.
Das Schwierigste für mich war, dass wenn in der Vorlesung die Professoren bzw. andere Dozenten irgendwelche Witze erzählen oder was sowas, ja, dann lachen alle und ich habe gar nichts verstanden. Aber im Moment glaube ich nicht, dass so ein automatisches Übersetzungssystem solche Sachen auch übersetzen kann.
Vorlesungen kann der automatische Übersetzer also erleichtern. Die Sprache zu sprechen, kann der Lecture Translator den internationalen Studenten aber nicht ganz abnehmen.
StudiDW Schwerpunkt.
Rio plus 20 war gestern. Die nächste UN-Klimakonferenz ist für November in Katar anberaumt. Für diese Klimakonferenz hat sich die deutsche Regierung in dieser Woche schon mal in einem zweitägigen Klimadialog warm gelaufen. Schließlich hatte die Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima im letzten Sommer eine Energiewende weg vom Atomstrom hin zu erneuerbaren Energien bis 2022 beschlossen. Schon vor der Konferenz wurde laut, dass das wohl nicht zu schaffen sei. Dass die Zeit für einen Klimawandel davonliefe, darüber waren sich alle einig. Und Bundeskanzlerin Merkel blieb optimistisch, dass Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen könne.
Wir in Deutschland leisten unseren Beitrag zu dieser Green Economy auch, indem wir unsere Energieversorgung auf völlig neue Füße stellen. Wenn wir diesen Umstieg hin zu erneuerbaren Energien schaffen, dann werden wir damit einen Beitrag dafür leisten, dass andere Länder von diesen Erfahrungen auch lernen können, profitieren können.
Die Abgeordneten unserer Regierung sind nicht die einzigen, die ihren selbst gesteckten Zielen in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung hinterherhinken. Weltweit gibt es noch viel zu tun. Die UNESCO hatte bereits 2002 dafür plädiert, nachhaltige Entwicklung in den Köpfen und in den Bildungssystemen zu verankern und hat deshalb seit 2005 die Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgerufen. Vorsitzender des Deutschen Nationalkomitees zur UN-Dekade ist der Zukunftsforscher Gerhard de Haan von der Freien Universität Berlin. Ihn hatte ich vor der Sendung am Telefon und habe ihn gefragt, warum man überhaupt eine solche Dekade braucht.
Also eine Dekade brauchen wir unbedingt, weil das ganze Thema nachhaltige Entwicklung eines ist, das ganz stark abhängig ist sozusagen von unseren Mentalitäten und mentalen Strukturen, wie wir gerne sagen. Und das heißt also, wir müssen versuchen, eben anders zu denken über Innovationen in Richtung von Nachhaltigkeit. Die Frage nach der Gerechtigkeit in der Welt, die muss gestellt werden. Und vor diesem Hintergrund kann man nicht sagen, es ist eine Frage nur der Politik oder der Technik oder der Wirtschaft, sondern es ist ganz entscheidend von unserer Art und Weise zu denken und mit der Welt und mit den anderen umzugehen abhängig. Dafür braucht man eine Dekade.
Und das kann man lernen?
Natürlich kann man so etwas lernen. Wir lernen ja alles. Also wir werden auch nicht als Demokraten geboren. Und insofern ist es zwingend notwendig, dass wir da uns damit auseinandersetzen. Und das kann man nur über Bildungsprozesse initiieren. Das war ja auch so der Anlass, dass die Vereinten Nationen gesagt haben, da brauchen wir eine Dekade, weil man mit dem Thema von Rio 92 bis Johannesburg 2002, als die zweite Weltkonferenz in dieser Hinsicht, nicht so recht vorangekommen war. Und jetzt sagt man, da brauchen wir Impulse, da müssen wir Sichtbarkeit erzeugen und dafür ist die Dekade gut.
Was Sie tun, um diese Bildung für nachhaltige Entwicklung zu stärken, ist, dass Sie Projekte auszeichnen von Bildungsinstitutionen, von Kindergärten, Schulen, Universitäten, Weiterbildungseinrichtungen. Was sind das genau für Projekte, was für Kriterien müssen die erfüllen, um von Ihnen ausgezeichnet zu werden?
Also ein hartes Kriterium ist natürlich, dass man an der Nachhaltigkeit orientiert ist, das heißt in der Komplexität der Thematik. Es geht nicht nur darum zu sagen, also wir kümmern uns um ökologische Fragen, sondern das hat immer diesen Zusammenhang zwischen ökologischen Seiten, dem sozialen Aspekt, ein ökonomischer Aspekt sollte dazu gehören. Das ist der eine Part. Der andere ist, die Ideen oder Projekte müssen innovativen Charakter haben, also auch mit Neuem daherkommen. Und ein weiteres Kriterium ist, dass man sagt, es müssen andere auch machen können. Also wir haben so die Idee, das sind nicht die ganz großen Leuchttürme, sondern das sind diese Projekte, von denen man sagen kann, tolle Initiative, schaue ich mir an, das könnte bei uns auch gehen.
Können Sie da auch eine Nachhaltigkeit im Verlauf der Projekte erreichen? Oder ist das sowas, dass man denkt, oh wow, einmal eine Auszeichnung von der UNESCO, haben wir gut gemacht und das war's?
Das ist ganz entscheidend daran. Also wir zeichnen ja nur immer für einen 2-Jahres-Zeitraum aus. Und wenn man sich dann wieder bewirbt, was etliche ja machen, dann muss man nachgelegt haben. Also zeigen, wir sind komplexer geworden, haben neue Themen aufgegriffen, sodass es da auch in der Entwicklung innerhalb der Projekte gibt. Also wenn eine Schülerfirma, die Fahrradwerkstatt wäre eine solche Schülerfirma, die reparieren Fahrräder zum Beispiel und haben vielleicht noch einen kleinen Laden dabei, wo man mieten kann, dann haben die ja Einnahmen. Die Frage, was machen die damit? Geben das für sich aus oder tun damit was anderes? Und so ganz allmählich hat sich dann das herausgebildet, dass sie sagen, ja, also da haben wir Einnahmen, die könnten wir doch wieder anderen in der sogenannten dritten Welt zur Verfügung stellen, etwa für Solarkocher oder wir unterstützen eine Schule, die sich ja auch für Umweltfragen zum Beispiel engagiert, wenn sie noch gar nicht die Komplexität von Nachhaltigkeit auf der Agenda hat. Das sind so Fortschritte, die wir dann machen. Also dass die Sicht auf die ganze Welt, auch wenn man sich zunächst nur mit den Fahrrädern beschäftigt hat, dann mit ins Spiel kommt. Das finde ich eine interessante Entwicklung.
Wie stehen wir denn im Vergleich zu anderen Ländern, die sich auch an dieser Dekade für Bildung für nachhaltige Entwicklung beteiligen, da? Ist das was Besonderes, was wir da machen mit diesen ganzen Projekten?
International sagt man das. Wir werden sehr für die Entwicklung, die wir gemacht haben, durchaus gelobt. Also von Seiten der UNESCO in Paris und von vielen Ländern. Die kommen auch gerne zu uns und schauen sich das an. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt auch viele Länder, die machen auch deutliche Fortschritte in dem ganzen Bereich und sind da auch ganz klug aufgestellt. Länder wie Japan zum Beispiel oder Südkorea. Deutliche Schritte versucht man jetzt auch in China zu gehen, wo man diskutiert, Nachhaltigkeit oder Bildung für nachhaltige Entwicklung als Fach zu etablieren. Da tut sich schon einiges.
Und warum denken Sie trotzdem, dass die Dekade nicht reicht, dass Sie nicht zum Ziel kommen werden?
Das ist eigentlich ganz gut beschreibbar an den Projekten. Wir haben ungeheuer viele Projekte. Wir haben ja in Deutschland 1500 inzwischen ausgezeichnet. Das hätte ich nie gedacht, dass es so viele gibt. Aber was wir nicht geschafft haben, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist, von diesen Projekten in die Strukturen hineinzukommen. Also, dass man sagt, es ist systematisch, substanziell, etwa in der Schule in allen Rahmenplänen verankert. Es ist sozusagen ein durchgängiges Prinzip von Universitäten. Oder dass man sagt, auch im Bereich Vorschule, Kindergarten, ist das eine Grundorientierung, die schon da wäre. Und da arbeiten wir dran. Da gehört auch die berufliche Bildung dazu. Da ist auch noch sehr, sehr viel zu tun.
Bei innovativen Projekten sind wir also ganz vorne dabei. Wenn es um feste Strukturen geht, um Bildung für nachhaltige Entwicklung zu etablieren, bleibt auch in Deutschland noch einiges zu tun. Vielen Dank an Gerhard Dehahn vom Deutschen Nationalkomitee zur UNESCO-Dekade. Von den innovativen Projekten zur nachhaltigen Entwicklung wollen wir einige vorstellen hier in StudiDW und beginnen mit dem Projekt Stube, das schon vor 2 Jahren als offizielles Projekt der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet wurde. Stube ist eine Abkürzung, die für Studienbegleitprogramme steht, und zwar für ausländische Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Das Projekt besteht bereits seit 1979 und es hat zum Ziel, die Studierenden zu Fachkräften im Bereich nachhaltige Entwicklung auszubilden. Das geschieht zum Beispiel in Wochenendseminaren, die regelmäßig angeboten werden. In Kassel zum Beispiel zum Thema Kunst für Straßenkinder. Michael Pschibilla war dabei.
Hessen Vargas spielt Lieder aus seiner Heimat. Es ist nicht einfach ein Konzert. Der Musiklehrer aus Bolivien stellt den Teilnehmern des Stube-Seminars ein Projekt für Straßenkinder vor. Straßenkinder in Bolivien sollen mit Unterstützung des Vereins Jugendbildungshilfe ein Instrument erlernen. Die Musik kann dabei Motivation für vieles weitere sein, erläutert Vargas.
Musik ist ein Teil von unserem Leben, aber Studium und Beruf, das ist auch richtig. Und die müssen einfach lernen, alles was möglich in der Schule und dadurch noch ein bisschen besser in der Leben.
Das Seminar Kunst für Straßenkinder, Bildung mobil, ist auf starkes Interesse gestoßen. Kolumbien, Irak, Nigeria, China, Studierende aus 13 Nationen sind vertreten. Alle leben derzeit in Deutschland. Corinne Gahan aus Kamerun ist an der TU Darmstadt für Politikwissenschaften eingeschrieben und regelmäßig bei Stube zu Gast.
Diese entwicklungspolitischen Themen, die hier diskutiert werden, interessieren mich auch sehr. Das ist für mich eine gute Möglichkeit, über solche Themen zu reden. Also wir sind unter uns Leute, die aus Entwicklungsländern kommen und wir können uns hier ganz gut austauschen.
Es sind aber nicht nur die Diskussionen, die Informationen, die Arbeit an einem Thema, die die 26-jährige Politikwissenschaftlerin für das Studienbegleitprogramm des World University Service begeistern. Auch privat hat sie schon viel von Stube profitiert.
Ja, ich bin jetzt reicher an Freunde geworden. Ich habe Freunde aus Iran, aus Afghanistan, aus Tunesien, aus Marokko, aus Deutschland natürlich, aus Spanien, also wirklich. Mein Freundkreis ist breiter geworden.
Diese Vernetzung gehört mit zu den Zielen des Stube-Angebots für Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Sie soll ihnen den Aufenthalt in Deutschland erleichtern. Ein weiteres Ziel ist es, ihnen die Rückkehr und den Neustart in ihre Heimatländer zu ermöglichen. Wenn sie das möchten, sagt Stube-Referentin Susanne Bayerlein.
Man spricht hier häufig von diesem Brain Drain, dass Studierende weggehen aus ihren Heimatländern, um woanders zu studieren und dann auch da bleiben. Und das nimmt dem Land Chancen weg. Chancen, die es braucht, um sich zu entwickeln. Und wir wollen halt schon die Perspektive eröffnen, dass Studierende hier eine gute Ausbildung haben, sich hier wohlfühlen, integriert sind, aber auch zurückgehen können. Und wenn man dann zurückgeht ins Heimatland, soll man eben die hier erworbenen Kenntnisse im Heimatland anwenden. Das ist unser Ansatz.
Um diese Ziele zu erreichen, arbeitet Stube seit 1979 mit vielen Partnern zusammen. Dazu gehören in erster Linie der Entwicklungsdienst der Evangelischen Kirche in Deutschland und das Diakonische Werk. Aber auch akademische Auslandsämter der Hochschulen, Studentenwerke, evangelische und katholische Hochschulgemeinden und Wissenschaftsministerien. Studienbegleitprogramme gibt es in 11 Bundesländern. Neben Seminaren wie dem in Kassel werden individuelle Beratungen angeboten und die Vermittlung von Praktika und Auslandsaufenthalten.
Wir begleiten die Studierenden vom Studienkolleg ihre ersten Schritte in Deutschland bis zum Ende des Studiums, vielleicht auch noch bis hin zur Doktorarbeit. Das heißt, wir sind die ganze Zeit dabei für sie als Partner. Und das verstehen wir halt als nachhaltige Bildung, die fachlich und persönlich qualifiziert. Und es ist eben eine Bildung, die sie neben dem Studium machen, die kostenlos ist und die egal für welchem Fach, von Chemie über Kunst bis BWL, das kann jeder verstehen, was wir hier auf den Seminaren machen.
In Deutschland gibt es rund 230.000 ausländische Studierende. 3/4 davon kommen aus Entwicklungs- und Schwellenländern. An sie richtet sich das breit angelegte STUBE-Angebot, das im Jahr 2010 als offizielles Projekt der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet wurde. Corinne Gahan, die Politikwissenschaftlerin, engagiert sich inzwischen selbst bei STUBE. Sie organisiert Veranstaltungen mit. Auch dazu sind Studierende ausdrücklich eingeladen. Die STUBE-Idee, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Heimatländern der Studierenden etwas zu bewegen, hat die junge Frau aus Kamerun überzeugt.
Also wir träumen alle hier irgendwie davon, irgendwas wirklich zurückzubringen. Es sei Bildung, Information, damit irgendwas sich bewegt. Das ist wirklich sehr wichtig.
Noch mehr Projekte stellen wir in den nächsten StudiDW-Ausgaben vor, aber auch auf unserer Internetseite dw-world.de/Bildung. Erasmus, dieses Austauschprogramm der EU und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, lernt man spätestens dann kennen, wenn man als deutsche Studierende ein Auslandssemester einlegen möchte oder als ausländischer Student zeitweise an eine deutsche Uni kommen will. Auch in anderen Bildungsbereichen gibt es solche Programme, die sind aber weit weniger bekannt. Deshalb möchte die EU sämtliche dieser finanziell unterstützten Aufenthalte unter einem Begriff, nämlich Erasmus für alle, zusammenfassen. Das wünscht sich besonders die zypriotische EU-Bildungskommissarin Androula Vassiliou, denn Zypern hat gerade die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Der Deutsche Akademische Austauschdienst ist nicht gerade begeistert, wie Ruth Reichstein festgestellt hat.
Androula Vassiliou redet gerne über das neue Bildungsprogramm Erasmus für alle. Es ist ihr Baby, damit will die zypriotische Kommissarin in die Geschichte der EU-Bildungspolitik eingehen.
Investment in education and training.
Das Geld für Bildungspolitik sollte nicht als lästige Ausgabe, sondern als Investition in die Zukunft gesehen werden. Wir wollen mit unserem Programm mehr Mobilität für die jungen Europäer erreichen, eine bessere Kooperation zwischen Universitäten, aber auch mit der Wirtschaft und mit Jugendorganisationen, sagt die Kommissarin. Ab 2014 soll es das neue Programm geben. Es soll alle bisherigen unter einem Dach zusammenfassen. Erasmus für die Hochschulen, Comenius für die Schulen und Grundweg für die Berufsausbildung. Diese Namen sollen verschwinden. Das bedeutet auch, alle bekommen in Zukunft Geld aus einem großen Topf. Aber Vassiliou stößt damit auf Widerstand. Der Deutsche Akademische Austauschdienst, kurz DAAD, hat erst vor einigen Tagen unterstrichen, wie wichtig es sei, die verschiedenen Institutionen nicht alle über einen Kamm zu scheren. Man solle an der Gliederungsstruktur des bisherigen Programmes festhalten. Diese Einschätzung teilt auch Bernd Wächter vom ACA, dem Europäischen Dachverband der Austauschdienste, wie dem deutschen DAAD.
Kann man Kindergärten wie Forschungsinstitutionen behandeln? Ist das sozusagen sachangemessen oder braucht man nicht doch noch gewisse Unterscheidungen nach Sektoren?
Die EU-Kommissarin Vassiliou kann das nicht nachvollziehen. Sie ist überzeugt, dass sich die Beteiligten mit der Zeit an die neue Struktur gewöhnen werden. Auch den Streit um den neuen Namen, Erasmus für alle, hält die EU-Kommissarin für übertrieben. Als ich mit den Betroffenen gesprochen habe, wurde mir sehr schnell klar. Diejenigen, die Comenius kannten, waren diejenigen, die dieses Programm benutzen. Die, die Grundweg nutzen, wussten, was das ist. Aber nur Erasmus kannten wirklich alle. Es ist ein guter Markenname und nun können alle Beteiligten davon profitieren. Schließlich sollen alle, egal ob Hochschulen, Jugendorganisationen oder Berufsbildungseinrichtungen, in Zukunft mehr Geld bekommen. Die EU-Kommission will die Zahl der Teilnehmer verdoppeln. Von den EU-Mitgliedstaaten will sie dafür 70% mehr Geld als bisher. Das wären für 7 Jahre rund 19 Milliarden Euro. In Zeiten knapper Kassen und Einsparungen in vielen Mitgliedstaaten, gerade auch im Bildungsbereich, klingt das wie eine unerhörte Forderung. Bis Ende des Jahres wollen sich die EU-Mitgliedstaaten auf das grundsätzliche Budget der EU für die Jahre 2014 bis 2020 einigen. Erst danach werden sie dann entscheiden, wie viel sie für die Bildungspolitik tatsächlich ausgeben wollen.
In unserer schnelllebigen Zeit soll auch alles schnell funktionieren. Zum Beispiel die Partnersuche. In wenigen Minuten zum Traumpartner, das verspricht das Speed-Dating. Man tauscht sich im Rahmen entsprechender Veranstaltungen 5 bis 10 Minuten aus und kann auf den ersten Blick abschätzen, ob man diese Frau bzw. diesen Mann überhaupt noch näher kennenlernen will. Dieses Prinzip der Partnersuche wird in Würzburg jetzt auf Wohnungssuchende übertragen. Studierende, die ein freies Zimmer in ihrer Wohngemeinschaft anbieten, treffen in der Studentenkneipe Kellerperle auf Studierende, die ein WG-Zimmer suchen. Die potenziellen neuen Mitbewohner haben paarweise einige Minuten Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen, und schon geht die Runde weiter zum nächsten. Wolfram Hanke hat sich die Wohnungssuche im Minutentakt genauer angesehen.
Susanne Lindner, Thomas Bögle und Sophia Gutenberger sitzen zusammen an einem Tisch in der Studentenkneipe Kellerperle in Würzburg. Gespannt sehen sie in den Raum und warten, wer sich für ein paar Minuten zu ihnen an den Tisch setzen wird. Die drei Studenten suchen einen neuen Mitbewohner für ihre Wohngemeinschaft. Im Hintergrund läuft Musik, fast alle Tische sind besetzt. Alle haben kleine Pappschilder mit Wäscheklammern am Pullover befestigt, auf denen steht, was gesucht oder geboten wird. Das Zimmer, für das Susanne, Thomas und Sophia einen Mitmieter suchen, ist nicht groß, knapp 10 Quadratmeter. Aber dafür gibt es 3 sehr nette Mitbewohner, verspricht die 26-jährige Susanne.
Ja, uns ist es vor allem wichtig, dass es nicht eine reine Zweck-WG ist, also dass das Menschliche auch stimmt, also dass derjenige auch Lust hat, mit uns mal was zu machen, jetzt nicht nur nebeneinander herleben, sondern auch mal zusammen sitzen, zusammen essen, zusammen kochen, mal ab und zu zusammen weggehen, aber nicht nur. Wenn man seine Ruhe haben will, dann kriegt man seine Ruhe auch. Also uns geht es eher um so Menschliche, dass er auch an uns interessiert ist, nicht nur an dem Zimmer.
Beim WG-Speed-Dating ist die Auswahl an neuen Mitbewohnern riesig. Im 5-Minuten-Takt kommt ein neuer Kandidat oder eine neue Kandidatin und stellt sich vor. Daten werden ausgetauscht, Fragen gestellt und beantwortet. Alles kurz und knapp, denn für die Gespräche bleibt nicht viel Zeit. Aber es funktioniert, sagt Christina Helmerich, die das WG-Speed-Dating organisiert.
Wohnungsnot ist gerade unter Studenten ein weit verbreitetes Problem. Fast jeder Studierende kennt das selbst, auf Wohnungssuche zu sein und kennt die wochenlangen, teils wirklich schon nervigen Castings, die man zu durchlaufen hat, bis man wirklich eine passende WG gefunden hat. Und gerade mit dem doppelten Abiturjahrgang und der wirklich sehr überfüllten Uni in Würzburg ist sowas einfach eine nette Art, vielleicht wirklich auf unkomplizierte Weise WG-Partner zu finden.
Doppelter Abiturjahrgang heißt, dass in Bayern die Schulzeit am Gymnasium von 9 auf 8 Jahre verkürzt wird. Das bedeutet, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt noch enger ist als sonst. Das Studentenwerk in Würzburg hat als zentrale Anlaufstelle für Wohnungssuchende gerade alle Hände voll zu tun. Geschäftsführer Michael Ulrich ist deshalb dankbar für alternative Modelle wie das WG-Speed-Dating in der Kellerperle.
Ja, finde ich ganz gut, gerade für WGs, die ja in Würzburg sehr stark in Anspruch genommen werden, ist es eine gute Gelegenheit, sich die Mieter auszusuchen.
Für Susanne, Thomas und Sophia allerdings war der Abend noch nicht erfolgreich. Sie haben zwar einige Telefonnummern in der Tasche, aber ihren neuen Traummitbewohner konnten sie an diesem Abend noch nicht finden. Mit Kandidat Karl-Heinz Daub waren sie sich trotz Sympathie nach 5 Minuten nicht einig.
Also Zimmergröße und der Preis. Ist immer noch so ein bisschen, bis jetzt noch nicht so ideal gelaufen.
Bisher sind wir, glaube ich, noch nicht so ganz überzeugt, weil ich glaube, im Endeffekt müssen die Leute halt dann doch nochmal bei uns vorbeikommen und sich erstmal angucken, ob sie sich da auch wirklich wohlfühlen. Ich meine, sie lernen zwar jetzt uns kurz kennen, aber so ein richtiges Bild von der Wohnung und von den Leuten kriegt man erst, wenn man mal nochmal daheim vorbeigeschaut hat.
Mietverträge werden an diesem Abend noch nicht unterschrieben, aber Anbieter und Wohnungssuchende kommen sich unkompliziert näher und sparen eine Menge Zeit und Geld. Schließlich müssen sie keine Annoncen in der Zeitung, im Internet oder an der Universität schalten. Der 19-jährige Stefan Hohenadel zum Beispiel sucht einen neuen Mitbewohner für eine Vierer-WG.
Naja, also ich finde es jetzt voll interessant. Also ich habe jetzt 4 Leute da gehabt und davon haben jetzt einer schon auf jeden Fall zugesagt. Und bei dem anderen ist halt zum Beispiel am Preis gescheitert oder es hat einfach so nicht zusammengepasst. Das Wichtigste ist wohl bei den meisten der Preis für die Leute, die suchen. Und dann natürlich auch so das WG-Leben. Ist man eine Zweck-WG oder versucht man eher öfter was zusammen machen? Und dann natürlich auch Lage, was studiert derjenige? Und natürlich auch Alter ist ganz wichtig.
Passen die Vorstellungen von Angebot und Nachfrage auch bei der späteren Wohnungsbesichtigung vor Ort, dann klappt es mit dem neuen Mitbewohner. Und wenn nicht, dann kann Stefan ja einfach zum nächsten WG-Speed-Dating in die Kellerperle kommen.
Das war's für heute in StudiDW. In der nächsten Ausgabe geht es um 5 Jahre Professorinnenprogramm, also die Förderung von mehr Professorinnen an den Unis. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Gabi Reucher.